DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zur Wissenschaft. Mein Name ist Gudrun Heise. Heute geht es bei uns um folgende Themen: Klima in Katar. Ihre Eindrücke vom Gastgeberland des Weltklimagipfels beschreibt meine Kollegin Brigitte Osterrath in unserem Studiogespräch. Alarmstufe rot, blau oder grün. Forscher entwickeln ein Frühwarnsystem für bakterielle Infektionen. Der Traum von der ewigen Jugend. Die Altersforschung versucht herauszufinden, warum wir überhaupt altern und ob das wirklich sein muss. Und auch Affen haben eine Midlife-Crisis. Darum geht es unter anderem in unseren Wissenschaftsnachrichten. Zunächst aber zum Deutschen Zukunftspreis. Den hat Bundespräsident Joachim Gauck am 28. November in Berlin verliehen. Der Preis gilt als Aushängeschild für außergewöhnliche Entwicklungen oder Erfindungen. Seit 1997 wird er vergeben und ist mit immerhin 250.000 Euro dotiert. 4 Teams waren nominiert. Vergeben wurde der Preis schließlich an das Hörforscherteam um den Oldenburger Physiker und Mediziner Professor Birger Kollmeier. Ihnen ist es gelungen, die Vorteile des beidohrigen Hörens auf die Hörsystemtechnologie zu übertragen, hieß es. Und damit kann die Technologie von Hörsystemen entscheidend verbessert werden. Die anderen 3 Teams haben keinen Preis bekommen. Ein nominiertes Team schwebt dennoch in höheren Sphären. Dirk Lorenzen stellt ihr Projekt vor.
Sie sind das Traumpaar unter den Satelliten. 15-mal am Tag umrunden TerraSA X und Tandem X die Erde in einem Formationsflug der besonderen Art. In 500 Kilometern Höhe sind sie nur wenige hundert Meter voneinander getrennt und tasten mit ihren Radarpulsen im Gleichschritt die Erdoberfläche ab. Durch den etwas unterschiedlichen Blickwinkel der beiden Satelliten erfassen die himmlischen Späher das irdische Gelände in 3 Dimensionen, ähnlich wie uns Menschen erst 2 Augen das räumliche Sehen ermöglichen. Manfred Zink vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen und seine Kollegen haben mit dem Satellitenpaar Großes vor.
Die gesamte Landmasse der Erdoberfläche, das sind 150 Millionen Quadratkilometer, wird 2-mal komplett kartiert, 2-mal komplett abgebildet, eben in dieser unterschiedlichen Geometrie mit unterschiedlichen Basislinien. Wir brauchen dann noch einmal 6 Monate, um schwierige Gebiete, Gebirge, steile Topografie entsprechend nochmal abzubilden und auch in diesen Gebieten ausreichend Daten für das globale Höhenmodell zu erfassen.
Seit gut 2 Jahren läuft der Routinebetrieb. Beide Satelliten sammeln praktisch ununterbrochen Daten. Das Radarteam hat gegenüber den Augen einen großen Vorteil. Egal, ob es hell oder dunkel ist, klar oder bewölkt, das Satellitendoppel hat die Erde immer perfekt im Blick. Die beiden Satelliten sollen bis 2014 unsere Erde mit einer Präzision kartieren, von der man bisher kaum zu träumen gewagt hat.
Das Ziel der Tandem X-Mission ist ein homogenes globales Höhenmodell, wobei auf einem Raster von 12x12 Meter jeweils ein Höhenpunkt geliefert wird. Diese Höhenpunkte haben eine Genauigkeit von besser als 2 Meter.
Für die Wissenschaftler und Ingenieure bedeutet das viel Arbeit, denn die Auswertung der Radardaten ist sehr aufwendig. Zudem müssen die Flugbahnen der Satelliten millimetergenau bekannt sein und das bei einer Geschwindigkeit von etwa 27.000 Kilometern pro Stunde. Lohn der Mühe wird der erste hochgenaue 3D-Globus der Erde sein. Diese Höhendaten lassen sich für viele Zwecke nutzen, etwa für Städte- und Landschaftsplanung, Navigation, den Bau von Überlandleitungen für Strom, Öl und Gas oder für die Einsatzplanung in Katastrophengebieten. Die Daten dienen zudem Wissenschaftlern, um beispielsweise Gletscher, Erdbebenregionen oder Vulkangebiete zu erforschen. Und auch militärisch und sicherheitspolitisch werden solche Daten von größtem Interesse sein. Die himmlischen Radaraugen ermöglichen dem Team um Manfred Zink also buchstäblich einen ganz neuen Blick auf unsere Erde.
Tandem X ist eine einmalige Mission, eine einmalige Kombination aus wissenschaftlicher, technischer Herausforderung und einem Produkt, das die gesamte Menschheit, die Topografie, das uns alle betrifft und das für alle Wissenschaftler und viele Wissenschaftszweige von hohem Interesse ist und auch ein sehr hohes kommerzielles Marktpotenzial hat.
Weil allen Beteiligten von Anfang an klar war, dass sich mit diesen Daten viel Geld verdienen lässt, ist die Tandem-X-Mission im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft entstanden. An den Kosten von mehr als 200 Millionen Euro hat sich zu etwa einem Viertel die Firma Astrium in Friedrichshafen beteiligt. Sie hat die Satelliten gebaut. Im Gegenzug für diesen Beitrag übernimmt die Firma die kommerzielle Vermarktung der Radardaten. Weil so viele Interessenten die Daten nutzen, denkt das Tandem-X-Team bereits an eine Nachfolgemission. Tandem-L könnte Ende des Jahrzehnts noch präziser unsere Erde per Radar abtasten. Die Erfolgsgeschichte geht also weiter.
Ob die Weltklimakonferenz eine Erfolgsgeschichte wird, das weiß man am 7. Dezember. Dann endet die 14-tägige Mammutkonferenz, an der mehr als 190 Staaten teilnehmen. Das Treffen findet in Doha statt, der Hauptstadt von Katar. Das Gastgeberland ist bisher nicht gerade durch weitreichende Maßnahmen zum Klimaschutz hervorgetreten. Der Golfstaat gehört zu den Ländern mit den höchsten CO2-Emissionen pro Kopf. Eine Woche vor dem Beginn der Konferenz hat meine Kollegin Brigitte Osterrath das Emirat besucht. Brigitte, wie sieht es denn mit dem Umweltbewusstsein dort aus? Gehen die Kataris in die richtige Richtung? Wie sind deine Eindrücke?
Also ich war vorher noch nie in den Golfstaaten und ich muss sagen, Katar ist genau so, wie ich mir die Golfstaaten immer vorgestellt habe. Also ein Staat, der sehr reich geworden ist mit Erdöl- und Erdgasförderung. Im Zentrum von Doha reiht sich also ein Hochhaus ans nächste. Da wird auch unheimlich viel gebaut. Es gibt sehr breite Straßen und darauf fahren richtig dicke Autos, Limousinen, Pickups, Kleinwagen, habe ich so gut wie gar keine gesehen. Es gibt auch gar keinen Anlass, irgendwie Sprit sparen zu wollen, denn der Liter Super kostet etwas über 20 Cent.
Würden wir uns auch manchmal wünschen.
Genau. Und auch Strom und Wasser sogar ist kostenlos für die Kataris. Also die stellt der Staat kostenlos zur Verfügung. Also auch da besteht überhaupt gar keine Motivation, Strom und Wasser zu sparen. Und natürlich laufen überall die Klimaanlagen auf Hochtouren. Es ist ja auch kein Wunder, es ist wirklich sehr heiß da. Jetzt im November waren es 30 Grad Celsius. Morgens schon um 9 Uhr brannte die Sonne vom Himmel. Und das ist ja die kalte Jahreszeit, weil im Sommer wird es da mal so 50, 55 Grad im Schatten.
Das sind aber doch eigentlich ideale Voraussetzungen für zum Beispiel Solaranlagen. Werden die Voraussetzungen genutzt?
Bisher noch nicht. Also ich war 5 Tage in Katar. Und ich habe wirklich Ausschau gehalten nach Solaranlagen und ich habe eine einzige gefunden, die stand auf dem Dach von dem Konferenzzentrum, in dem die Klimaschutzkonferenz stattfindet.
Das klingt ja eher nach so einer Art Vorzeigeanlage, extra zur Weltklimakonferenz installiert, hinter der dann vielleicht gar nicht so viel steckt. Nimmt man es wirklich ernst mit dem Klimaschutz in Katar oder ist es in erster Linie ein gutes Geschäft für die Kataris?
Also auf den ersten Blick kann man vermuten, dass sie quasi nur ihr Image ein bisschen aufpolieren wollen, dass da eben nicht viel dahinter steckt. So deutsche Touristen und Geschäftsleute, mit denen ich gesprochen habe, die eben kurz zu Besuch waren in Katar, die haben gesagt, die ganzen Pläne, es ist doch nur ein Witz. Katar hat überhaupt nichts am Hut mit Klima und Klimaschutz. Aber Beobachter, die hinter die Kulissen geschaut haben, die berichten schon was anderes. Die hatten einen anderen Eindruck. Zum Beispiel der ökologische Wissenschaftsberater der UNESCO in Katar. Der sagt, er glaubt, dass sie es wirklich ernst meinen, die Kataris, mit den Klimaschutzplänen. Er sagt aber auch, dass in den letzten Jahren einfach sehr viel geredet wurde und geplant wurde und wenig gemacht wurde. Also dass sie jetzt erst anfangen, so diese Pläne langsam mal zu verwirklichen und das auch der Grund ist, warum man einfach so wenig sieht. Aber er sagt schon, das Umweltbewusstsein in der Region sei erwacht, vor allem bei der jungen Bevölkerung, die sich auch Sorgen macht um ihre Zukunft. Und dass auch die Regierung jetzt gemerkt hat, dass es so nicht weitergehen kann und dass man was ändern muss.
Gibt es denn konkrete Forschungsprojekte, auch Projekte, die in die richtige Richtung gehen, also in Richtung Klimaschutz?
Ein ganz großes Thema in Katar ist die Meerwasserentsalzung, die man demnächst mit Solarenergie machen möchte. Also Katar hat eben das Problem, es hat fast kein natürliches Trinkwasser. Es kommt alles aus den Meerwasserentsalzungsanlagen und die brauchen unheimlich viel Strom. Also dieser Prozess der Meerwasserentsalzung, der schluckt irre viel Energie. Und das möchte man in Zukunft mit Solarenergie machen. In Katar geht es auch viel um energieeffizientes, nachhaltiges Bauen. Da gibt es sehr viele Projekte, auch einige Vorzeigeprojekte, die schon fertig sind, wie eben das Konferenzzentrum, wo ja die Solaranlage steht.
Bekommt Katar denn Unterstützung durch Firmen oder Forschungseinrichtungen, zum Beispiel aus Deutschland oder entsprechendes Know-how aus anderen Ländern?
Also allgemein kann man sagen, dass deutsche Forscher und Firmen sehr gefragt sind. Also die Deutschen haben einen sehr guten Ruf in Katar. Die sind ja zuverlässig und auch sehr kompetent in der Umwelttechnik. Es gibt auch schon einige deutsche Firmen, die eben in Katar vertreten sind. Siemens zum Beispiel. Und SolarWorld hat ein Joint Venture gegründet in Katar und will da jetzt eine riesige Fabrik bauen, wo Silizium hergestellt wird für die ganzen Solaranlagen, die ja demnächst kommen sollen.
Die geplant sind,
ja. Die geplant sind, richtig. Aber man muss sagen, es boomt noch nicht so richtig. Also die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Katar, die sagte mir, sie hatte eine Delegation von deutschen Firmen. Die sind nach Katar gekommen, haben sich Forschungsprojekte angesehen und waren so ein bisschen alle sehr überrascht, dass das noch nicht so weit gediehen ist, wie man gedacht hatte. Also es steht wirklich noch alles am Anfang. Aber ein Anfang ist eben gemacht und ich sehe das eigentlich ganz positiv. Man muss halt sehen, was jetzt daraus wird.
Sind dir denn auch Dinge aufgefallen, die für den Klimaschutz überhaupt nicht förderlich sind, wo Energie wirklich verschwendet wird?
Ja, also ich war in so einem riesigen Einkaufszentrum zum Beispiel, also wie man sie aus den USA kennt, diese Shopping Malls, die sind da auch sehr beliebt. Da wird eins nach dem anderen gebaut und in dem neuesten jetzt, da ist halt unten eine Eislaufbahn drin. In dieser Shopping Mall.
Eislaufbahn in 50 Grad Außentemperatur.
Ja, wobei die Frage ist ja, da das die ganze Shopping Mall ja sowieso so runtergekühlt wird mit den Klimaanlagen, vielleicht macht es dann auch nichts mehr aus, wenn da unten eine Eislaufbahn ist. Ich weiß es nicht.
Vielen Dank, Brigitte Osterrath. Antibiotika galten lange Zeit als Wundermittel bei Entzündungen, doch immer öfter versagen sie. Denn Bakterien haben gelernt, diese Medikamente zu zerstören. Und wenn sie nicht nur eins zerstören, sondern auch das zweite und das dritte, dann spricht man von einem multiresistenten Keim. Bis zu 15.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an einer solchen Infektion. Manche sprechen sogar von 30.000 Toten. Ein Forscherteam in Mainz entwickelt jetzt einen Frühalarm gegen Keime. Mehr dazu von Gabi Meyer.
Die Chemikerin Renate Förch arbeitet am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Als Wissenschaftlerin hat sie Kontakte zu Medizinern an verschiedenen Universitätskliniken und die haben in Gesprächen häufig die gleiche Frage gestellt.
Wir haben hier kranke Kinder und wir können nicht feststellen, ab wann eine Wunde infektiös ist. Könnt ihr uns nicht etwas machen, dass zum Beispiel ein Wundverband leuchtet, wenn Infektion eintritt?
Auf den ersten Blick scheint Wundheilung und Polymerforschung wenig miteinander zu verbinden. Katharina Landfester leitet das Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Ihr Forschungsgebiet vorzustellen, macht ihr hörbar Freude.
Polymerforschung, jetzt einfach mal übersetzt, ist einfach Kunststoffforschung. Kunststoffe kommen ja überall vor. Wenn wir morgens aufstehen, kommen wir ins Badezimmer und da die Zahnpastatube ist aus Kunststoff. Dann die Waschmittelpackungen sind aus Kunststoff. Dann in der Küche viele Gebrauchsgegenstände sind aus Kunststoffbeschichtungen.
Manche Kunststoffe, zum Beispiel Plastik, werden aus Erdöl hergestellt. Kunststoffe können aber auch aus Pflanzen gewonnen werden oder aus Tierknochen oder aus den roten Kämmen von Hähnen.
Es gibt in der Natur sehr viele Moleküle, die wir als Kunststoffe bezeichnen. Der ganze Körper ist im Prinzip aus Polymeren aufgebaut.
Ein solches Polymer ist auch die Hyaluronsäure. Die kann man aus Tieren und aus Pflanzen gewinnen. Aus dem Rohstoff Hyaluronsäure hat man am Max-Planck-Institut in Mainz in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen winzige Kapseln entwickelt.
Wir können 10.000 von diesen Kapseln aneinandersetzen, um 1 Millimeter zu erreichen. Jedes einzelne kleine Kügelchen ist ein Container.
Das sind sogenannte Nanocontainer. Und diese Container kann man mit allem Möglichen füllen, zum Beispiel mit Farbstoff. Und genau der soll dabei helfen, eine Infektion so früh wie möglich zu erkennen. Die mit blauer, roter oder grüner Farbe gefüllten Kapseln werden in großer Menge auf dem Verband verteilt, der eine Wunde abdeckt. Eine Wunde nach einer Operation zum Beispiel oder eine Brandwunde. Wenn die Wunde gut verheilt, bleibt der Verband, wie er ist, nämlich weiß. Ärztinnen und Pfleger wissen dann, es ist alles in Ordnung. Sie müssen den Verband nicht abmachen, nur um das herauszufinden. Falls sich aber Bakterien in der Wunde ansiedeln, beginnt ein chemischer Prozess. Bei dem werden Enzyme freigesetzt, erklärt Projektleiterin Renate Förch.
Die Bakterien sondern bestimmte Stoffe ab und diese Nanokapseln, die werden von diesen Enzymen regelrecht verdaut.
Die Wände der Kapseln brechen zusammen, der Farbstoff aus den Kapseln wird freigesetzt. Der Verband beginnt zu leuchten, blau, rot oder grün. Das heißt Keimalarm. In dieser Wunde entwickelt sich eine Infektion. Das Alarmsystem wird derzeit in Versuchen erprobt. Noch ist es nicht so weit, dass es im Krankenhaus eingesetzt werden kann. Aber am Max-Planck-Institut für Polymerforschung ist man überzeugt, dass die Nanocontainer aus Hyaluronsäure ein wirkungsvolles Instrument sein können beim Kampf gegen resistente Keime.
Keine grauen Haare, keine Falten, keine Zipperlein oder Krankheiten. Wäre doch schön, oder? Aber noch ist das eben ein Traum. Der Traum von der ewigen Jugend. Warum sterben wir? Warum altern wir? Wieso, weshalb, warum? An der Kieler Uni haben Zell- und Entwicklungsbiologen herausgefunden, dass ein sogenanntes Langlebigkeitsgen darüber entscheidet, wie alt wir werden. Ausgangspunkt der Forschung war ein Wesen, das als geradezu unsterblich gilt, weil es sich durch Zellteilung immer wieder neu erschafft. Und das ist die Hydra, ein kleines Nesseltier, das es in jedem Dorfteich und in jedem Tümpel gibt. Frank Hajasch geht dem Geheimnis des ewigen Lebens auf den Grund.
Nur etwa 1-2 Zentimeter klein, doch als Organismus ein wahres Wunder. Seit mehr als 100 Jahren faszinieren Hydra-Tiere die Wissenschaft. Der Süßwasserpolyp existiert seit Millionen von Jahren fast unverändert und trägt die Erbanlagen für viel komplexere Lebewesen. Zu Recht darf Thomas Bosch da das Ergebnis seiner Hydra-Forschung mit breiter Brust präsentieren.
Die Tiere sind unsterblich, das weiß man seit langem. Und wir haben mit Sequenzieren, mit technischen Tricks die Gene dieser Zellen uns angeschaut und haben festgestellt, dass alle Zellen in diesem Tier ein Gen besonders viel machen, was bei Menschen auch zum Altern führt.
Dieses sich verstärkt entwickelnde Gen werde FOXO genannt, sagt Thomas Bosch. Bereits 2009 ging es als Methusalem-Gen durch die Presse. Kieler Forscher hatten das Ergebnis von 388 Hundertjährigen untersucht und waren auf ein sehr aktives FOXO-Gen gestoßen. Dem Biologen wurde klar, dass es zwischen der Unsterblichkeit von Hydra und der Langlebigkeit beim Menschen einen Zusammenhang gibt, wenn FOXO in einer bestimmten Form vorliegt.
Dieses Gen ist scheinbar uralt. Unsere Tiere sind etwa 550 Millionen Jahre alt. Und wenn sie das stören, dann werden auch die unsterblichen Hydren altern. Das heißt, das ist ein uralter Baustein, der an der Kontrolle von Altern beteiligt ist. Und den wir in Zukunft uns sehr viel genauer anschauen werden.
Und damit befasst sich in der Kieler Arbeitsgruppe die Mikrobiologin Anna-Marei Böhm. Sie arbeitet seit Jahren mit den schlauchartigen Hydra-Polypen und weiß, warum diese Tiere nicht sterben.
Hydra hat spezielle Stammzellen, nämlich Stammzellen, die sich dauerhaft teilen können. Die verlieren ihre Teilungsaktivität nicht. Das ist bei uns Menschen und bei den meisten anderen Organismen der Fall. Also mit der Zeit wird diese Teilungsaktivität der Stammzellen verringert und stellt sich irgendwann ein. Und das führt dazu, dass wir altern. Bei Hydra ist das nicht der Fall.
Die vermehrt sich permanent ungeschlechtlich durch Knospung. Schlage man dem Winzling den Kopf ab, so Thomas Bosch, wachse dieser nach, ganz wie in der griechischen Mythologie. Das Nesseltier Hydra trage nämlich den Namen des sagenhaften Ungeheuers, dem für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue nachwüchsen. Und um genau das zu untersuchen, bringen die Biologen verändertes Hydra-Genmaterial, bei dem FOXO entfernt wurde, mit noch embryonalen Polypen zusammen.
Wir sitzen hier gerade am Mikromanipulator und mit dem können wir die veränderten Gene jetzt in den Embryo, also in unseren Hydra-Embryo einbringen. Und damit den Hydra-Embryo experimentell genetisch verändern. Das heißt, wir können damit Gene erhöhen oder wir können Gene damit ausschalten.
Wie das genau funktioniert, zeigt Anna-Marei Böhm am Fluoreszenzmikroskop. Dort sieht man, dass manipulierte Hydra-Embryonen ein Molekül produzieren, das grün leuchtet. Ein Zeichen dafür, dass das veränderte Genmaterial aufgenommen wurde.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben die Embryonen dunkel. Das heißt, sie leuchten nicht. Und die selektieren wir aus. Wir wollen ja nur die Embryonen behalten natürlich, die unser verändertes Gen in sich tragen.
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Hydra-Tiere möglichst komplett genetisch verändert sind. Dann geht es darum, wie die Stammzellen ohne das FOXO-Gen reagieren.
Und wir konnten in dem Fall zum Beispiel feststellen, dass, wenn wir dieses Foxo-Gen ausschalten, dass dieses Tier weniger Stammzellen besitzt und die Tiere auch langsamer wachsen. Und wir konnten auch Veränderungen feststellen in der Aktivität von anderen Genen, die eben dadurch beeinflusst wurden, dass wir dieses Foxo-Gen ausgeschaltet haben.
Außerdem habe sich gezeigt, dass die Stammzellen ohne das Foxo-Gen auf einmal ganz andere Aufgaben übernehmen.
Und das ist das Altern. Im Altern verlieren wir unsere Haut. Die Haut des alten Menschen schaut ganz anders aus als die Haut des jungen Menschen. Die Haare des alten Mannes werden grau und wenig. Das sind alles Stammzellprobleme. Altern ist ein Stammzellproblem. Wir verlieren die Stammzellen und sie verlieren ihre Funktion. Sie verlieren diese Selbsterneuerungsfähigkeit.
Sagt Thomas Bosch, der auch darauf hinweist, dass die Genetik beim Altern nur 20% ausmache, den Rest übernehme die Umwelt. Die Forschung versuche einfach nur, die Beschwerlichkeiten des Alterns besser in den Griff zu bekommen, so der Zellbiologe. Aufhalten aber könne man es nicht.
Irgendwann trifft es eben jeden. Genauso wie die Midlife-Crisis. Und das gilt nicht nur für uns Menschen. Mehr dazu jetzt in den Wissenschaftsnachrichten mit Judith Hartl.
Midlife-Crisis, das kann bedeuten Unzufriedenheit im Beruf, mit der Familie, überhaupt mit dem Leben. Vor allen Dingen die Männer soll es ja treffen. Da kann es sein, dass sie plötzlich ihr ganzes Leben umkrempeln wollen. Junge Freundin, schneller Sportwagen, naja, das sind zumindest so die Klischees. Die Midlife-Crisis, ein typisch männliches Phänomen? Nicht unbedingt, aber jedenfalls ein sehr menschliches und das weltweit. Dachten die Forscher zumindest. Inzwischen aber wissen sie es besser. Denn Wissenschaftler der Universität von Edinburgh haben herausgefunden, dass auch Menschenaffen irgendwann in die Krise schlittern. Tierpfleger und Wissenschaftler, die schon länger mit den für die Studie ausgewählten Tieren vertraut waren, haben Fragebögen ausgefüllt, um den Gemütszustand der Tiere einzuschätzen. Ergebnis: Auch Schimpansen und Orang-Utans haben eine Phase in ihrer Lebensmitte, in der es ihnen schlechter geht als vorher und als nachher. Wo genau der Grund für das Stimmungstief bei unserer Verwandtschaft liegt, das wissen die Forscher noch nicht so genau. Ein bisschen Speck auf der Hüfte belebt das Sexleben von Vögeln. Zumindest das der Gartengrasmücke. Ein US-amerikanisches Forscherteam versah 20 fette und 10 magere Vögel mit einem Peilsender, um deren Flugaktivität zu verfolgen. Und siehe da, nicht wie erwartet die hageren Piepmätze waren die Aktiven, sondern ihre fülligeren Zeitgenossen. Die zweite Entdeckung, die die Forscher machten, war aber noch sehr viel interessanter. Denn nicht nur deren Flugaktivität war größer, sondern auch die Aktivität in Sachen Sex. Die dicken Vögel zogen viel schneller weiter und hatten ständig wechselnde Partner, während die dünnen längere Verschnaufpausen brauchten, um ihre Reserven wieder aufzufüllen. Nachlesen können Sie diese und andere skurrile Geschichten aus der Welt der Wissenschaft in dem Buch »Fette Vögel gehen öfter fremd«. Schwangerschaften können ansteckend sein. Naja, zumindest im übertragenen Sinn. An der Universität in Bamberg hat es eine Studie mit dem Titel »Sind Geburten ansteckend?« gegeben. Das Ergebnis: Wenn eine Arbeitskollegin schwanger ist, wirkt das auf andere Mitarbeiterinnen anregend. Und das beflügelt den eigenen Kinderwunsch. Daten von rund 42.000 Frauen in 7.600 Betrieben wurden dafür ausgewertet. Die Studie sollte zeigen, ob Kolleginnen von Schwangeren oder von jungen Müttern häufiger schwanger werden als die ohne Muttervorbild. Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit steigt um fast das Doppelte an. Je älter ein Mensch, desto besser riecht er, zumindest einer Studie zufolge. Und diese Studie aus den USA besagt auch, dass sich das Alter eines Menschen an dessen Geruch feststellen lässt. Das liegt an den verschiedenen chemischen Signalen. Für ihre Versuche mussten Testpersonen Proben von Achselschweiß den entsprechenden Altersgruppen zuordnen. Und es hat geklappt. Und besonders gut hat die Altersbestimmung per Achselschweiß bei älteren Menschen funktioniert. Wenn man der Studie glauben darf, haben die Probanden den Schweißgeruch der Gruppe 75 bis 95 Jahre als nicht intensiv und als angenehmer empfunden als den Duft der Jüngeren.
Das war Deutsche Welle Wissenschaft. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Wissenschaft interessieren, dann finden Sie die auf unserer Internetseite. www.dw.de/wissenschaft. Und da gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und bis bald.